Künstliche Intelligenz. Das ist ein Thema, das viele Emotionen hervorruft. Künstliche Intelligenz, also KI, wird unsere Welt verändern. Doch was heißt das genau? Was kann KI? An was wird gerade geforscht? Wie wird sie unser Leben beeinflussen? Und was soll künstliche Intelligenz können und was nicht?
Mit Direktdurchwahl, dem Cyber Valley Podcast, suchen wir Antworten auf diese Fragen im Dialog mit BürgerInnen und Forschenden. Wir sind Patrick Lügel
und Rebecca Beiter, Public Engagement Manager aus dem Cyber Valley Team.
Unsere Gäste sprechen dabei nicht über unrealistische Zukunftsvisionen, sondern über die tatsächlichen Fragen, die sich bei ihrer Forschung stellen. Am wichtigsten aber ist, in unserem Podcast kommt die Gesellschaft zu Wort. Wir fragen Menschen aus der Region nach ihrer Perspektive auf das komplexe Thema KI.
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat für uns ein Thema in den Mittelpunkt gerückt, das sicherlich die nächsten Jahrzehnte auch weiterhin sehr stark prägen wird, nämlich Migration und die Frage, was künstliche Intelligenz damit zu tun hat. Die Ukraine war sicherlich eine Verdeutlichung davon, dass es ein sehr aktuelles Thema ist. Und wenn wir mal in Zukunft gucken, kommen ja auch weitere große Fluchtbewegungen, Migrationsbewegungen auf uns zu, sei es klimawandelbedingt, durch Krieg oder ähnliches. Aber andererseits ist Migration ein Thema, das unsere Welt ja schon seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, eigentlich seitdem es Menschen gibt, prägt. Aber es hat sich etwas daran verändert.
Neu ist, dass der Einsatz von Technik bei der Steuerung und auch beispielsweise bei der Durchführung von Asylverfahren eine ganz wichtige Rolle heutzutage spielt. Und da hat es für uns sehr gut gepasst, dass in Tübingen Ende Juni eine internationale und interdisziplinäre Fachtagung stattgefunden hat, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, wo RechtswissenschaftlerInnen, EthikerInnen und InformatikerInnen im interdisziplinären Austausch sich darüber Gedanken gemacht haben, inwiefern Wissenschaft und Technik diese Grenzregime, diese Grenzkontrollen mitprägen.
Zwei wichtige Punkte, weswegen wir aufarbeiten möchten. Wie unterstützt denn eigentlich künstliche Intelligenz Migration? Welche Systeme sind da im Einsatz? Was funktioniert jetzt schon gut? Und welche Gefahren sind aber vielleicht auch damit verbunden? Wo kann denn KI sinnvoll eingesetzt werden, um Migration zu steuern, zu unterstützen? Und welche Sorgen sind vielleicht auch mit dabei? Mit all diesen Fragen sind wir auf Menschen zugegangen, die direkt im Bereich Flucht und Migration arbeiten in Stuttgart, nämlich auf Mitarbeitende von Arrival Aid. Über die Sorgen und Hoffnungen, wenn KI bei der Migration eingesetzt wird, spreche ich heute mit Martin Rubin von Arrival Aid in Stuttgart. Herr Rubin, herzlich willkommen. Arrival Aid ist ja eine gemeinnützige Organisation, die Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund hier beim Ankommen in Deutschland unterstützt. Also beispielsweise helfen sie bei Asylfragen oder bei der Arbeitsplatzsuche. Wie ist denn da die Rolle von künstlicher Intelligenz aktuell bei Ihnen im Alltag? Nutzt Arrival Aid vielleicht sogar schon selbst ein KI-System?
Also wir nutzen momentan nichts, was ich als künstliche Intelligenz bezeichnen würde. Das ist ganz normal, das, was man im Bürobetrieb eben auch hat an alltäglicher Software und Hardware, die man eben so braucht. Aber ansonsten sind wir da noch relativ analog unterwegs, zum Beispiel auch mit Dolmetschern oder sowas. Also wir haben keine Software jetzt, die für uns dolmetscht in Gesprächen oder so. Wenngleich natürlich Google Translator manchmal sehr hilfreich ist. Aber da sind wir noch sehr, sehr analog unterwegs.
Das hätte ich auch gedacht, dass es diese Alltagshelfer sind, die Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund im Alltag unterstützen. Zum Beispiel Navigationssysteme oder eben solche Übersetzungssysteme.
Ja, auf jeden Fall. Also auch allein schon, wie man jetzt das Büro hier findet oder sowas. Ja, dass man einfach dann eben in seinem Handy in der Landessprache, die man halt kennt, eben die Adresse eintippt oder einspricht auch manchmal, wenn man auch Schwierigkeiten hat mit dem Alphabet. Oder dem Tastaturlayout und dann so hier schon den Weg hierher findet. Also auch die Menschen, die zu uns kommen, die nutzen teilweise ja die Medien genauso, wie wir sie eben auch nutzen. Und das ist dann schon auch öfters eine große Hilfe. Oder auch wenn Menschen vor der Tür stehen, die wirklich gar kein Deutsch sprechen und man kriegt jetzt keinen Dolmetscher ans Telefon, dann hilft man sich halt eben mit solchen Softwarelösungen.
Das eine ist ja der Einsatz von solchen intelligenten Systemen bei Menschen, die hier ankommen. Und das andere der Einsatz bei Behörden, bei Institutionen, bei staatlichen Einrichtungen. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von KI, beispielsweise bei Visumsprozessen zur Unterstützung oder bei der Vermittlung von Arbeitsplätzen oder bei Prognosemodellen. Was berichten denn die Personen, die zu Ihnen kommen? Sind die in so einem Zusammenhang schon mit künstlicher Intelligenz in Kontakt gekommen?
Also persönlich direkt jetzt noch mit nichts, was ich als künstliche Intelligenz so bezeichnen würde. Also ich weiß, es gibt so ein EU-Projekt an den Außengrenzen, wo man eben versucht, mithilfe künstlicher Intelligenz zusätzliche Informationen über die Menschen zu gewinnen, die eben die Grenze übertreten wollen. Aber wir hatten da jetzt direkt noch keine Berührung mit sowas. Was wir eigentlich täglich konfrontiert sind, sind eben die ganzen Dinge wie Speichern von Fingerabdrücken, maschinenlesbaren Ausweisen und so weiter, was eben auch Auswirkungen auf das Asylverfahren hat oder eben dann auch auf den Ort, wo die Menschen dann bleiben können. Gerade in dem ganzen Bereich, was sie eben dieses Dublin-Verfahren nennt. Das heißt, wenn jemand eben über Griechenland oder Italien in die EU eingereist ist, gibt es einen Fingerabdruck, wird gespeichert im zentralen System, und wenn da ein Treffer dann vorhanden ist, ist dann schon natürlich die Frage, warst du da, hast du da einen Asylantrag vielleicht gestellt und ist dann überhaupt Deutschland zuständig für dein Verfahren, und wenn nicht, dann musst du eben da wieder hin. Und das ist dann schon vor allem in den letzten Jahren wirklich auch für die Menschen eine große Angst geworden, wenn sie irgendwo einreisen, bloß nicht irgendwie einen Fingerabdruck geben, bloß nichts unterschreiben, wenn ihr Zielland eben ein anderes ist als das, wo sie angekommen sind.
Fingerabdrücke sind da ja das eine, aber auch biometrische Daten werden häufig erfasst. Also beispielsweise alle, die schon in letzter Zeit geflogen sind, haben es ja eventuell auch schon gesehen, die Sicherheitsschleusen mit Gesichtserkennung im Flughafen. Das Europäische Parlament hat dazu im Oktober 2021 eine sogenannte Entschließung, also eine Absichtserklärung, verabschiedet. Und die besagt, dass die Verwendung solcher biometrischen Daten auf jeden Fall mit dem Recht auf Menschenwürde zusammenhängt und dass Gesichtserkennung beispielsweise bei Sicherheitsschleusen im Flughafen eben auch ein Risiko für die Grundrechte aufweisen. Wie stehen Sie denn dazu, wenn solche biometrischen Daten von geflüchteten Personen erfasst werden?
Also ich kenne das selber aus eigener Erfahrung, von eigenen Reisen, also bin auch schon öfters durch solche Schleusen auch gegangen. Fand es jetzt grundsätzlich, also ich persönlich erstmal sehr vorteilhaft, weil es hat im Vergleich zu früher einiges einfach beschleunigt, dass man eben schneller reisen konnte. Aber natürlich bleibt da so ein Stück weit auch ein mulmiges Gefühl. Also wo werden die Daten gespeichert? Wer hat da alles drauf Zugriff? Können die gehackt werden? Was kann da passieren? Und das, denke ich, ist, wenn es bei Geflüchteten verwendet wird, natürlich auch ein Risiko da, dass damit eben dann auch Schlüsse und Interpretationen gezogen werden, die halt alles andere als vorteilhaft eben für die Person sind. Weil gerade bei dem Zustrom jetzt zum Beispiel aus afrikanischen Ländern, muss man einfach sagen, ist halt, sind die Menschen hier in Europa deutlich skeptischer, was kommen da für Leute. Und da kommt man natürlich vielleicht schnell auch in so eine Schublade eben rein. Und da halte ich das da schon, sehe ich das deutlich kritischer für solche Menschen, als jetzt vielleicht für mich, wo ich sage, naja, ich habe hier alle meine Rechte, ich stehe hier irgendwie auf dem Boden des Grundgesetzes. Mal schauen, ob da als Schindluder damit getrieben wird oder nicht. Ich gehe eigentlich davon aus, dass natürlich kein Schindluder getrieben wird, aber auch ich kann mir natürlich nicht 100% sicher sein.
Es gibt ja aktuell ein Testsystem, iBorder Control. Das ist eine Art intelligenter Lügendetektor, der auf Grundlage von Videointerviews und einer KI-gestützten Analyse dieser Interviews auf Mikroimpressionen, also auf die kleinen Gesichtsregungen der Menschen hin, analysiert und daraufhin dann Profile von den Reisenden, von Geflüchteten, von Personen, die in ein anderes Land unterwegs sind, erstellt. Das wird ja momentan in Ungarn, in Lettland, in Griechenland erprobt. Und das EU-Parlament möchte, dass dieses System verboten und gestoppt werden soll. Wie stehen Sie denn dazu?
Also ich habe einiges über das System auch gelesen. Das hatte ich ja vorhin auch angesprochen, dass es das gibt. Ich würde es gern tatsächlich mal wirklich live im Einsatz sehen. Was ich auch gelesen habe, ist, dass also die in Anführungszeichen Trefferquote ja nicht so wahnsinnig hoch ist, vor allem wenn man sieht, welcher Bias dann dahinter ist. Also gerade dunkelhäutige Menschen, Frauen, die dort häufiger von dem System als auffällig markiert werden als jetzt weiße Männer, was natürlich in meinen Augen eine Vollkatastrophe ist. Also bevor das so funktioniert, würde ich es lieber gleich einstampfen. ich persönlich muss sagen, ich, und das ist meine, wirklich meine eigene Meinung, ja, ich würde jetzt grundsätzlich mal einen technologischen Fortschritt nicht in Bausch und Bogen verteufeln. Ja. Man kann auch einfach nicht irgendwie stehen bleiben oder das Rad zurückdrehen. Und ich würde grundsätzlich erstmal alles begrüßen, was hilft, Entscheidungen auch im Bereich Migration abzusichern oder besser zu machen. Aber dann muss es auch so funktionieren, dass es besser gemacht wird. Und das eigentliche Problem, was ich sehe, sehe ich jetzt weniger bei der Technik oder bei dem Einsatz der Technik, sondern am Ende, was machen denn dann die Menschen draus, wenn sie diese Technik einsetzen? Und ich habe weniger Angst davor, dass ich an der Grenze in eine Kamera schaue, mein Gesicht abfotografiert oder gefilmt wird und es dann irgendwo abgespeichert wird, als dass ich Angst vor einem Grenzpolizisten habe, der einfach sagt, naja, die Software macht das eh viel besser als jeder andere Mensch und alles, was da reinkommt, leite ich einfach ungeprüft weiter. Das finde ich, darf auf gar keinen Fall passieren. Und das spielt ja auch noch tiefer rein in das ganze Thema Medienkompetenz, Medienerziehung und so weiter und so fort. Also da ist dann am Ende für mich, liegt das größere Problem eigentlich, als ob ich jetzt irgendwie ein Stück Software hier oder dort einsetze, wenn ich nicht weiß, wie es genau eingesetzt wird.
Personen, die gerade auf der Flucht sind, haben natürlich auch viel weniger Möglichkeiten, ihre Rechte einzufordern, einzuklagen, wenn sie einfach mit anderen Problemen in ihrem Alltag konfrontiert sind. Haben Sie denn den Wunsch, dass es beispielsweise bessere Gremien gibt, die auf Datensicherheit in diesem Bereich achten?
Also ich würde mir wünschen, dass die Menschen sich wirklich sicher sein können, dass die Systeme nur für das eingesetzt werden, was sie tatsächlich bezwecken sollen. Und das ist natürlich ein frommer Wunsch, ein hehrer Wunsch. Das ist die Frage, ob man das jemals absichern kann. Natürlich geht es auch um die Rechte, die es da gibt. Also Zugang zum Recht ist ja bei uns jetzt bei Arrival Aid ja auch ein ureigenes Thema. Deswegen kommen Geflüchtete zu uns, weil sie sagen, ich brauche Hilfe in meinem Asylverfahren. Mein Rechtsanwalt ist überlastet. Ich kriege von ihm keine Antwort oder dass sie da andere Fragen haben. Aber für mich ist also der Zugang da zum Recht oder Rechtssicherheit nur eine Sache. Es gibt ja dieses schöne alte Sprichwort, so wie man in den Wald hineinschreit, kommt es halt auch wieder heraus. Die Frage ist, was macht es für einen Menschen, der jetzt irgendwie vielleicht Monate, Jahre lang durch Afrika oder sonst wo geflohen ist, übers Mittelmeer, mehrmals irgendwie knapp dem Tode entronnen und er kommt hier an und als erstes, was er irgendwie sieht, ist eine Maschine und kaum ein Mensch und sonst irgendwas. Wie fühlt er sich, ja? Also ist der bereit für einen positiven Integrationsweg, wenn das der erste Eindruck ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Also das kann meiner Meinung nach nicht das Allheilmittel sein, sowas einzusetzen, sondern müsste sich grundsätzlich wirklich Gedanken machen, wo ist denn der richtige Punkt, wo ich es einsetze und wie gehe ich mit dem Menschen an sich um?
Ein Beispiel, wo KI aus meiner Sicht sehr sinnvoll eingesetzt werden kann, ist die Prognose von Flüchtlingsbewegungen. Da gibt es auch eine Software, die der dänische Flüchtlingsrat und IBM zusammen entwickelt haben. Das System heißt Foresight und es arbeitet mit öffentlich zugänglichen Daten, zum Beispiel über die Stabilität eines Regierungssystems oder Wettervorhersagen oder ähnlichen Dingen. Und es versucht eben langfristig Vorhersagen über Migration, über Vertreibung, über Fluchtbewegungen zu treffen. Was halten Sie denn von solchen Systemen, die ja in erster Linie nur unterstützen, dass rechtzeitig die notwendige Hilfe an Ort und Stelle ankommt?
Also das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, das so zu machen, weil, wie wir jetzt auch aktuell sehen, also könnten wir sicher vorhersagen, aus welchen Ländern oder in welcher Zahl Geflüchtete zu uns kommen werden, wäre das natürlich für alle eine sehr große Erleichterung, das zu tun. Meine Erfahrung jetzt auch schon über die letzten Jahre, also auch wir beschäftigen uns immer wieder auch mit den Themen, haben da auch Vorträge, auch Experten zu Migrationsbewegungen und so richtig eingetroffen sind die alle nicht, egal welches System man da auch benutzt hat, weil es natürlich ein sehr dynamisches oder sehr volatiles Vorhersageumfeld, mit was man sich da einfach beschäftigt. Und ich denke, bei so einem System, wenn das eben öffentlich zugängliche und auch anonymisierte Daten sind, das einfach da eben entsprechend mal auch von der Software durchrechnen zu lassen, ist sicherlich ein wichtiger und guter Ansatz, um weitere Informationen zu bekommen. Also ich bezweifle aber, dass allein das wirklich eine gute Vorhersage ist. Also da glaube ich eher noch dann irgendwelchen Experten von der UNO oder dem UNHCR, die in den Ländern vor Ort teilweise sind, die sich austauschen und die dann auch vielleicht ein Stück weit eher auf ihr Bauchgefühl hören.
Wir haben ja jetzt schon einige Themen angesprochen, wo der Einsatz dieser Systeme durchaus kritisch hinterfragt werden sollte, gerade beim Thema biometrische Daten, aber auch, wo er positiv und hilfreich sein kann und unterstützt. Ich würde gern allerdings noch auf die Menschen zurückkommen, weil Sie ja vorhin angesprochen haben, dass manche Angst haben, ihre Daten in irgendeiner Form preiszugeben. Woher rührt denn diese Angst?
Also die Angst rührt daher, dass viele Geflüchtete, die zu uns kommen, aus sehr autoritären oder autokratischen Strukturen einfach kommen. Und wir hier in Deutschland oder in Europa, wir sind dann viel stärkere Transparenz auch gewöhnt, eine viel stärkere Kontrolle der Mächtigen, sage ich mal ganz platt, durch bestimmte Gremien, durch die EU, durch Journalisten, durch eine investigative Recherche und so weiter. Und das gibt's in vielen Ländern nicht. Ja. Also schauen Sie sich Iran, Irak an, Syrien, China, Russland jetzt aktuell. Da weht ein ganz anderer Wind einfach. Ja. Und deswegen ist es für viele Menschen, die zu uns kommen, ein erlerntes Muster, möglichst nicht aufzufallen, möglichst den Kopf niedrig zu halten, bloß nicht irgendwie was unterschreiben, bloß nicht irgendwie auffällig werden und irgendwelche Sachen von sich dann vor allem an eine offizielle Stelle dann preisgeben. Gegenüber Freunden und Familie ist es dann was anderes meistens. Und deswegen ist dann eine sehr, sehr große Skepsis auch da, wenn dann ein Staat oder ein System kommt und sagt, gib mal da deine Daten einfach ein und da passiert dann schon nichts, weil in diesen Ländern, wo die Menschen herkommen, da kann es dann gleich mal sein, dass man 3 Tage später dann im Gefängnis landet oder noch schlimmere Dinge passieren.
Unser Podcast dient ja auch dazu, dass Wissenschaft und Gesellschaft in Kontakt kommen, sich gegenseitig Fragen stellen können, sich austauschen können. Was bräuchten Sie denn von der Wissenschaft, was Sie jetzt konkret im Alltag in der Hilfe von geflüchteten Menschen unterstützen würde?
Also was wirklich hilfreich und glaube ich auch sehr sinnvoll wäre, ganz konkret bei uns ist dieses Thema Dolmetschen und Übersetzen. In vielen Fällen wäre es sogar hilfreicher, eine künstliche Intelligenz zu haben, zu übersetzen, als es Menschen tun. Beispiel, viele Menschen, die bei uns hier am Tisch sitzen, kommen zurück vom Bundesamt, von ihrer Anhörung fürs Asylverfahren und sagen, der Dolmetscher, der hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, der hat einen anderen Dialekt gesprochen oder er hat gesagt, ich übersetze es jetzt mal so und so, weil das kannst du hier nicht sagen. Also da ist eigentlich in vielen Fällen der menschliche Faktor eher das Problem als der Vorteil. Und ich fände es traumhaft, irgendwie hier so eine kleine Box zu haben, die stelle ich mir auf den Tisch und es kommt einer her und der spricht, was weiß ich, Edu, Fula oder sonst irgendwie eine Sprache, die kaum ein Mensch beherrschen kann. Und man unterhält sich eigentlich ganz normal und braucht nicht erst einen Dolmetscher oder muss dann schauen, dass man irgendwie den Termin in einer anderen Sprache macht oder so. Also ich finde es sehr spannend. Ich finde es auch ganz toll, die Arbeit, die Sie machen und würde mir wünschen, dass es da mehr Austauschformate auch gibt. Ja. Mein Eindruck ist oft, die ganze KI-Forschung, die sind so ein bisschen wirklich wie in so einem Elfenbeinturm und machen da irgendwas. Und dadurch, dass es wenig Austausch drüber gibt, ist es dann wie so eine Blackbox.
Herr Rubin, danke für Ihre Anregung und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke für dieses spannende Interview, Rebecca. Ich finde es interessant, dass hier eigentlich auch sehr viel Hoffnung formuliert wird, dass diese Systeme in der Praxis tatsächlich auch unterstützen können und dass sie vielleicht Abläufe verbessern und optimieren können. Und das gerade auch von Personen, die wirklich tagtäglich mit Migrantinnen zu tun haben.
Und spannend fand ich aber wiederum, dass Themen, die uns ja häufiger begleiten im Podcast, wie beispielsweise die Zuverlässigkeit von intelligenten Systemen, dass eine Kontrolle durch den Menschen vorausgesetzt werden muss, dass negative Effekte von solchen Systemen vermieden werden müssen, dass diese ganzen Themen auch wieder aufkamen. Und inwieweit manche dieser Sorgen auch berechtigt sind, kannst du uns vielleicht mehr dazu sagen, denn du hattest ja Kontakt zum Asylzentrum Tübingen.
Ja, ich habe mich da mit MitarbeiterInnen des Asylzentrums unterhalten, die auch wirklich Asylverfahren begleiten und mit MigrantInnen zusammenarbeiten. Und in der Tat besteht da schon die Sorge, dass durch den Einsatz von Technik, das muss jetzt noch nicht mal nur KI sein, wichtige Dinge wie Empathie und Einfühlungsvermögen auf der Strecke bleiben und ganz viele Informationen, die wichtig sind in solchen Verfahren, nicht berücksichtigt werden. Insofern haben wir dann auch mal gemeinsam nachgefragt beim Bundesamt für Migration, wo denn tatsächlich schon KI eingesetzt wird, ob es da Modellprojekte gibt, und haben eine sehr knappe Antwort erhalten, in der auf die Digitalisierungsagenda 2022 verwiesen wurde. Und wenn man sich das mal ansieht, dann entsteht eigentlich der Eindruck, dass Software-Systeme, die in Richtung KI gehen könnten, eher für die Optimierung interner Prozesse eingesetzt werden. Spannend und vielleicht auch kritisch zu bewerten ist aber vor allem der Bereich, wo diese Systeme im Kontakt mit den Klientinnen eingesetzt werden.
Das Dokument verlinken wir euch übrigens noch in den Shownotes, dann könnt ihr selber auch hineinschauen, was da eigentlich alles steht und welche Projekte schon momentan im Test sind. Und diese ganzen Themen wollte ich jetzt noch aus wissenschaftlicher Perspektive eingeordnet bekommen und bin zu einer Expertin gegangen, die nicht nur aus wissenschaftlicher, sondern vor allem auch aus ethischer Perspektive auf das Thema KI und Migration blickt. Im Interview mit Arrival Aid kamen ja bereits einige Themen und Fragen rund um den Einsatz von KI in der Migration auf. Und da kamen ja auch Forderungen speziell an die Wissenschaft auf. Und für mich hat das jetzt bedeutet, von Stuttgart nach Tübingen, um diese Themen mit einer renommierten Wissenschaftlerin zu besprechen, nämlich mit Professor Dr. Regina Amicht-Quinn. Sie ist Professorin für Ethik am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften der Universität Tübingen. Und sie ist Sprecherin des Zentrums. Und sie ist die Vorsitzende des Cyber Valley Public Advisory Boards. Frau Amicht-Quinn, schön, dass Sie heute da sind. Wir haben ja schon einige Beispiele gehört, wie KI und auch Technik im Allgemeinen geflüchteten Menschen im Alltag Hilfe und Unterstützung bieten kann. Zum Beispiel bei der Übersetzung von Texten oder von Sprache bei Behördengängen. Aber damit das Thema noch ein bisschen greifbarer wird, können Sie uns ein paar Beispiele geben. Wie wird denn aktuell künstliche Intelligenz in der Migration eingesetzt?
Das allereinfachste Beispiel sind die Smartphones, die natürlich Techniken von migrierenden Menschen sind zur Information und zur Orientierung, aber auch Techniken zur Kontrolle dieser Menschen. Andere KI-Techniken versuchen zum Beispiel Migrationsströme vorherzusagen, oft auch um bessere Versorgungen zu gewährleisten. Es gibt Techniken zur Identifikation. Wenn Menschen ohne Papiere, ohne Pässe, ohne Visum natürlich einreisen, versucht man, diese Menschen mit biometrischen Datenbanken abzugleichen. Es gibt Techniken zur Risikoanalyse. Dazu gehören bestimmte neue Formen von Lügendetektoren, die momentan zum Beispiel an der griechischen Grenze eingesetzt werden.
Was kann ich mir da ganz konkret drunter vorstellen? Das heißt, die Menschen werden befragt und nebenbei läuft ein intelligentes System mit, das zum Beispiel die Sprache oder den Gesichtsausdruck analysiert, daraufhin, ob diese Person lügt.
Es ist noch ein bisschen komplexer, weil die Asylsuchenden tatsächlich am Bildschirm mit einem Avatar sprechen. Und je nachdem, wie die Voreinstellung ist, hat dieser Avatar ein freundliches oder ein sehr strenges Gesicht. Und in diesem Gespräch werden Micro-Expressions, nennt man das, also kleine Veränderungen des Gesichts.
Also sowas wie ein kleines Schmunzeln oder so, ja, ein kleines Fältchen am Auge, das kurz sichtbar wird.
Ja, oder Ticks, auch Ticks, die durch Nervosität erzeugt werden. Dieses System soll dann erkennen, ob Menschen lügen oder nicht. Und wenn wir uns vorstellen, welche Menschen auf der Flucht sind, dann sind das häufig Menschen mit traumatischen Erfahrungen. Menschen mit traumatischen Erfahrungen reagieren nicht so wie wir, wenn wir uns mit einem Avatar unterhalten. Da ist möglicherweise eine sehr viel größere Nervosität da, oder auch ein sehr viel größeres Misstrauen. Und momentan ist es so, dass dieses System traumatische Reaktionen als Täuschung erkennt und Menschen für die Rückführung empfiehlt.
Das sind ja Systeme, die den Menschen jetzt erstmal nicht helfen, sondern eher gegen sie arbeiten. Sie hatten zu Beginn ein Beispiel genannt, dass Fluchtbewegungen vorhergesagt werden. Das war ja auch ein Beispiel, das bei Arrival Aid im Interview genannt wurde. Da denke ich jetzt allerdings, das könnte ja tatsächlich den Menschen nützen, wenn vor Ort dann auch Hilfe dort ist, wo die Menschen hinflüchten und sie dort die Unterstützung bekommen, die sie benötigen.
Also zunächst mal bin ich so ein bisschen skeptisch, ob man Fluchtbewegungen wirklich vorhersagen kann. Aber wenn man das könnte und wenn man das mit der Intention täte, um Menschen an einem bestimmten schwierigen Ort zu helfen oder sie besser zu versorgen, auch medizinisch zu versorgen, wäre das natürlich eine großartige Sache. Gleichzeitig wissen wir, dass die Europäische Grenzschutzagentur Frontex solche Fluchtbewegungen vorhersagt. Und wir wissen jetzt auch, dass es eine interne Datenbank gibt, Jorna, in der Einsatzorte auf dem Mittelmeer gefälscht wurden. Es gab Einsatzorte, die im griechischen Hoheitsgewässer stattfanden, die dann im Nachhinein auf türkisches Hoheitsgewässer verlagert wurden. Menschen, die man im griechischen Hoheitsgewässer oder im europäischen Hoheitsgewässer findet, haben ein Anrecht darauf, an Land zu gehen und einen Asylantrag zu stellen.
Das ist ja aus meiner Sicht auch ein großes Problem, weil diese Datenlage, mit denen arbeiten ja diese Vorhersagesysteme, diese in Anführungsstrichen intelligenten Systeme auch. Und wenn die Datenlage schon von vorsätzlich gefälscht ist, können diese Systeme ja auch nicht gut arbeiten und die Vorhersagen nicht präzise treffen.
Wir haben hier Vorhersagen von Flüchtlingsströmen, in denen ganz klar der Grenzschutz vor Menschenrechte gestellt wird.
Und ich glaube, jetzt ist auch schon klar im Verlauf dieses Interviews, dass wir, wenn wir über technische Systeme sprechen im Bereich Migration, auch immer ganz schnell die politische und die gesellschaftliche Perspektive unweigerlich mit dabei ist. Wenn wir diese intelligenten Systeme an der Grenze einsetzen, dann können wir relativ einfach die Verantwortung für Entscheidungen über Menschen, das sind ja Menschen, die dort sind, an die Technik abgeben. Aber es sind ja letztlich gesellschaftliche und politische Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Wie sehen Sie das denn? Sollten wir diese Verantwortung über Menschen und Menschenleben an die Technik abgeben?
Das dürfen wir nicht, weder rechtlich noch moralisch. Es dürfen keine Lebensentscheidungen automatisiert und auch nicht teilautomatisiert getroffen werden und schon gar nicht an Grenzen, wo es tatsächlich oft Entscheidungen über Leben und Tod ist.
Sie haben es gerade gesagt, das darf nicht passieren. Dieses Beispiel mit dem Lügendetektor und Avatar an der Grenze, wird es ja faktisch gerade eingesetzt. Also müsste sich da einfach grundlegend etwas ändern, dass Menschen, die geflüchtet sind, an den Grenzen auch wieder auf Menschen treffen, statt auf intelligente Systeme?
Die Lügendetektoren sind gerade ein Testlauf, sind entwickelt worden in einem EU-Projekt. iBorder Control heißt das. Auch in der Entwicklungsphase konnte man sich vorstellen, was mit dieser Technik geschieht. Also das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir sehr sorgfältig umgehen mit Grenzsituationen, sondern es geht auch darum, dass wir sehr sorgfältig überlegen, wohin unsere Forschungsfreiheit uns denn eigentlich führt. Und Techniken sind in diesem Sinne eben nie neutral, weil Leitvorstellungen, Werte, Normen, Idealbilder in Techniken eingeschrieben sind.
Sie sprechen von Techniken. Ich verwende ja meistens eher den Begriff intelligente Systeme. Gibt es für Sie da einen Unterschied im Begriff?
Was für intelligente Systeme gilt, gilt wahrscheinlich für alle Techniken auch. Nur verschärft sich die Lage natürlich mit intelligenten Systemen, weil sie umfassender, umgreifender und schwerer zu kontrollieren sind als eine Waschmaschine.
Ganz greifbares Beispiel. Ich würde auch gerne noch auf den Begriff Migration eingehen, den wir ja für diese Folge, für diese Podcast-Folge gewählt haben. Im Kopf haben wir häufig geflüchtete Menschen, die auch vor einem Krieg fliehen, vor Hungersnöten. Aber Migration ist ja nicht nur Flucht aus Not, sondern umfasst ja eigentlich noch viel mehr. Ist der Begriff Migration da eigentlich richtig gewählt aus Ihrer Sicht?
Wir sollten wahrscheinlich von mobilen Menschen sprechen. Biometrisch registrierte und sicherheitsüberprüfte Menschen aus dem globalen Norden können ihre Grenzkontrollen selbst ausführen. Und gleichzeitig haben wir natürlich alle die Bilder von mobilen Menschen aus dem globalen Süden, beispielsweise im ganzen Jahr 2015, die in langen, langen, hunderte Kilometer langen Schlangen standen, um zu versuchen, in den globalen Norden zu kommen. Das heißt, die Welt ist ganz klar eingeteilt in Trusted Travelers und Distrusted Travelers.
Also in Reisende, denen von vornherein eher Misstrauen entgegengebracht wird, die unter Vorverurteilung gestellt werden und die dann auch eher in Kontakt mit intelligenten Systemen kommen, die vielleicht zu ihrem Nachteil entscheiden und die nicht die Ressourcen haben, sich dagegen wehren zu können. Ja. Technik wird ja häufig damit assoziiert, neutraler, objektiver zu sein als Menschen, deren Entscheidungen ja eher mit Begriffen wie Subjektivität assoziiert werden. Wenn jetzt solche Systeme an der Grenze zum Einsatz kommen, beispielsweise Lügendetektoren, biometrische Gesichtserkennung, Ähnliches, haben Sie den Eindruck, dass das eher zum Wohle der Distrusted Travelers geschieht? Ist das besser, als wenn Sie auf einen Menschen treffen? Ist die Technik neutraler?
Menschen sind subjektiv und emotional und nicht mal Schiedsrichter im Fußball sind wirklich neutral. Das ist ganz klar. Und mit der Neutralität ist es, glaube ich, weder bei Menschen noch in der Technik wirklich weit her. Tatsächlich ist es zu einfach, Menschen und Technik gegenüberzustellen. Denn Technik im Kontext menschlichen Handelns bedeutet immer, dass Technik auch handelt. Wir handeln mit Technik und Technik handelt mit uns. Und in diesem Kontext sprechen wir natürlich von soziotechnischen Systemen. Und innerhalb dieser soziotechnischen Systeme ist es klar, dass Technik nie neutral sein kann, weil Interessen, Werte, Normen und so weiter einfließen. Und im Kontext Flucht und Migration haben wir dann einen unentwirrbaren Knoten von gesellschaftlichen Handlungen, politischen Entscheidungen und möglichen technischen Lösungen. Wir müssen aber wissen, dass Konflikte über Technik, die wir haben, immer auch gesellschaftliche Konflikte sind.
Die wir versuchen mit Technik ja teilweise zu lösen.
Versuchen mit Technik zu lösen. Und Ihre Frage war jetzt, darf man Technik an der Grenze einsetzen?
Sollte man das? Oder welche Spielregeln brauchen wir? Da sind ja ganz viele Fragen mit verknüpft und wahrscheinlich ist die Antwort auch nicht einfach.
Die Antwort ist nicht einfach. Die grundsätzlichen Spielregeln sind, Techniken dürfen keine Lebensentscheidungen treffen, nicht automatisiert und auch nicht teilautomatisiert, weil dann immer die Gefahr ist, dass der Technik zu viel Objektivität und Wahrheit zugeschrieben wird. Das zweite ist, Verantwortung darf nicht abgegeben werden. Und das dritte ist, wir brauchen natürlich Techniken in schwierigen Situationen. Wir brauchen Techniken für die Seenotrettung. Sonst sterben noch mehr Menschen im Mittelmeer. Und zugleich wissen wir, dass je stärker technisch überwacht bestimmte Migrationsrouten sind, mit Überwachungstürmen, mit Drohnen, mit Wärmebildkameras, mit Bewegungsmeldern, mit Herzschlagsensoren und anderem, je besser solche Routen überwacht sind, desto riskantere Wege nehmen Menschen.
Jetzt ist ja absehbar durch die Globalisierung, dass Fluchtbewegungen immer mehr werden, auch durch die Klimakrise, dass manche Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Sehen Sie denn da die Gefahr, dass technische Systeme immer mehr zum Nachteil von Menschen eingesetzt werden?
Ja, mir macht das große Sorgen. Wir haben intelligente Systeme, die schnelle, saubere, neutrale Lösungen versprechen. Und bei dem Versuch, diese Lösungen herzustellen, entstehen aber zahlreiche Probleme, tatsächlich Diskriminierungen und Menschenrechtsverletzungen. Wir brauchen politische Lösungen, wie wir mit einer komplett und immer mehr mobilen Weltbevölkerung umgehen und nicht eine Hochrüstung von Grenzen.
Wir hatten einen Aspekt, den ich noch spannend fand, relativ zu Beginn schon genannt, nämlich die Rolle der Wissenschaft und dass wir hinterfragen müssen, wozu die Wissenschaftsfreiheit führt, wenn solche Systeme zum Nachteil von Menschen entwickelt werden. Jetzt gab es ja hier vor kurzem eine Tagung zu dem Thema Border Regimes. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Reflexion bei WissenschaftlerInnen, die im Bereich intelligente Systeme und künstliche Intelligenz forschen, da ist und sie sich dieser Gefahren bewusst sind, wozu die Systeme eingesetzt werden können?
Das Problem ist, dass wir in sehr vieler Hinsicht Grundlagenforschungen haben, bei denen man sich nur sehr schwer vorstellen kann, wo diese Forschung irgendwann mal implementiert werden könnte. Und da haben wir dieses klassische Dilemma, das heißt Collingridge-Dilemma, wenn man am Anfang einer Forschung ist, dann könnte man tatsächlich noch vieles ändern, um ein mögliches Produkt zum Beispiel demokratiekompatibel zu machen. Wenn man am Ende ist und weiß, wie es aussehen wird, ist es oft zu spät.
Das, was wir ja auch hier in Cyber Valley versuchen, die Gesellschaft früher in den Prozess der Forschung einzubinden und den Dialog zu starten, das müsste noch in viel größerem Maße stattfinden.
Das müsste in viel größerem Maß stattfinden. Wir als Public Advisory Board fragen ja die jungen Menschen, die hier Projekte entwickeln, zwei Dinge. Wo in der besten aller möglichen Welten wird Ihre Forschung denn einmal landen und wo in der schlechtesten aller möglichen Welten? Die zweite Frage ist, und was können Sie jetzt schon tun, um das zu beeinflussen?
Und wie sind da die Reaktionen drauf?
Manche sagen, ich mache Grundlagenforschung, das hat damit doch gar nichts zu tun, und andere sind sich dessen sehr bewusst.
Um den Fokus wieder stärker auf das Thema Migration zu lenken, im Interview mit Arrival Aid kamen ja auch Forderungen an die Wissenschaft auf, die ganz pragmatisch und praktisch waren. Zum Beispiel, wir brauchen bessere Sprachübersetzungssysteme. Fehlt da auch ein Stück weit der Wissenschaft der Bezug zu diesen realen Problemen, die gelöst werden sollten?
Es ist völlig klar, dass wir finanzielle und strukturelle Unterstützung brauchen für das, was man AI for Good nennt, also gemeinwohlorientierte künstliche Intelligenz, und zwar auf dem Hintergrund dessen, dass ein hoher Anteil der Forschung letztendlich für Konsum, Kommerz und Werbezwecke eingesetzt wird. Und der zweite Punkt wäre Teilhabe. Mit anderen, nicht für andere.
Bei dem Punkt würde ich auch gerne einfügen, Sie waren ja auch Staatsrätin für interkulturellen und interreligiösen Dialog als parteiloses Mitglied der Landesregierung hier in Baden-Württemberg. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn da, dass künstliche Intelligenz auf gesellschaftlicher Ebene eben sinnvoll eingesetzt werden kann, um unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche religiöse Hintergründe zusammenzubringen und zu verbinden?
Tatsächlich ist Sprache hier ein ganz wesentlicher Teil. Eine weitere Idee sind Lernprogramme, die auf die ganz individuellen Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind. Man könnte sich ja sowas wie Augmented oder Virtual Reality vorstellen mit der Frage, wie fühlt es sich denn für mich an, durch deine Heimat zu gehen? Und das heißt, alles, was Kontakt sowohl in die alte als auch in die neue Heimat befördert, was Orientierung, Information befördert, ist gut. Auch Computerspiele und vielleicht Serious Games. Alles, was hilft, auch rechtliche Fragen zu klären. Aber letztendlich geht es darum, anderen mit Wohlwollen und Neugier zu begegnen. Und das kann am Bildschirm passieren, aber viel besser tatsächlich in der wirklichen Wirklichkeit.
Und ein Aspekt, der, glaube ich, zur Frage davor gut anknüpft, wäre ja das Wissen, das sie mitbringen, anzuerkennen und eben auch anzuerkennen, dass wenn die Gesellschaft mit einbezogen wird in die Entwicklung dieser Systeme, sie kein Fachwissen mitbringen müssen, sondern ihr Erfahrungsschatz wertvoll ist und diese Systeme befruchtet.
Das ist ganz genau das, weil Menschen ExpertInnen sind für ihre eigenen Lebenssituationen. Und als solche sollten sie auch Teil von Wissenschaft sein.
Wir haben viele Beispiele gehört, wo KI eingesetzt wird an Grenzen und um Flüchtlingsströme zu regulieren. Wie bewerten Sie denn den Einsatz von KI in der Migration? Stehen Sie dem Ganzen eher hoffnungsvoll oder eher sorgenvoll gegenüber?
Ich stehe dem sorgenvoll gegenüber. Es gab in Afghanistan Polizeibildungsprojekte. Und für diese Polizeibildungsprojekte wurden natürlich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sicherheitstechnisch überprüft. Das heißt, man hat Namen, Bilder, Fingerabdrücke, Iris-Scans hinterlegt. Nun fürchtet man, dass all diese Daten in den Händen der Taliban sind. Und das bedeutet, wenn jemand einen Reisepass oder irgendeinen anderen Behördengang macht, kann das tödlich sein. Und das, was wir uns unter biometrischen Datenbanken als Lösung vorstellen, ist nicht immer eine Lösung, sondern kann ein extremes Zukunftsrisiko sein. Ein anderes Beispiel, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge benutzt seit 2019 Spracherkennungs- und vor allem Dialekterkennungssoftware. Damit soll dann festgestellt werden, ob die Menschen wirklich daherkommen, wo sie sagen, dass sie daherkommen. Und das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Das System hat eine extrem hohe Fehlerquote und Sprachgrenzen halten sich nicht an Ländergrenzen. Ja, und Tübingen hat seit 2019 eine Liste mit Asylbewerbern, die als potenziell gefährlich gelten. Das sind Polizeidaten und der Landesdatenschutzbeauftragte hat das nun verboten.
Und ich glaube, hier wird auch nochmal klar, warum es wichtig ist bei dem Thema, eben, ich könnte ja zum Beispiel auch mit jemandem sprechen, der Migration erforscht, aber ich spreche mit Ihnen als Professorin für Ethik. Künstliche Intelligenz, Migration, es ist sinnvoll aus ethischer Perspektive zu betrachten.
Das ist eine wirklich wichtige Frage. Die Ethik ist sowas wie ein Stück Archäologie, in dem man so ein bisschen gräbt. Was für Werte liegen denn eigentlich zum Beispiel einem technischen Vorhaben zugrunde? Es ist ein Stück Zukunftsforschung mit der Frage, wie verändert sich denn Gesellschaft durch solche technischen Lösungen und ist das wünschenswert? Und es ist auch ein Stück Strukturanalyse, nämlich welche Voraussetzungen brauchen wir, um eine wünschenswerte Lösung zu erreichen? Also etwa welche Regelungen, welche Zertifikate, welche Bildungsprogramme oder welche Teilhabe brauchen wir, um tatsächlich in einer guten Gesellschaft und einer guten technisierten Gesellschaft leben zu können?
Diese positiven Zukunftsprogramme würde ich ganz zum Abschluss nehmen. Welche Systeme brauchen wir denn jetzt aktuell, damit Migration gut gelingen kann? Wo kann Technik hier eine Lösung bieten?
Wir brauchen tatsächlich intelligente Lösungen für bürokratische Fragen. Wir brauchen intelligente Lösungen für rechtliche Fragen, für sprachliche Fragen, für Bildungsfragen. Aber wir brauchen auch intelligente Lösungen, um Gerechtigkeit voranzutreiben. Das bedeutet Lösungen, in denen nicht Grenzschutz vor Menschenrechte gestellt wird, sondern umgekehrt. Das geschieht natürlich bei der Seenotrettung oder in anderen Situationen, wo flüchtenden Menschen dringend auf Hilfe angewiesen sind und wir durch Überwachungstechnologien feststellen können, welche Art von Hilfe und wie schnell nötig ist. Aber insbesondere für diesen Kontext Flucht, Vertreibung, Migration müssen wir uns, glaube ich, bewusst werden, dass solche Systeme nicht nur für Menschen wie mich gebaut werden. Weiß, klar, als Frau erkennbar, heterosexuell, sondern tatsächlich für alle.
Ich glaube, zu diesem Interview müssen wir gar nicht mehr viel sagen. Unglaublich spannend. Was man natürlich nochmal hervorheben kann, ist der Punkt, den sie ja auch gemacht hat, dass Technik, dass künstliche Intelligenz, dass intelligente Systeme vielleicht gerade bei diesem schwierigen Thema natürlich immer eingebettet sind in politische und gesellschaftliche Zusammenhänge und nur auch in diesem Kontext richtig beurteilt werden können. Für uns hier im Podcast konnten wir heute jetzt natürlich vieles nur anreißen. Es ist ein riesengroßes Themengebiet und ich glaube, es gibt noch viele spannende Dinge zu entdecken.
Zum Beispiel gibt es von der Robert-Bosch-Stiftung eine interessante Studie oder ein interessantes Dokument, das heißt automatisierte Entscheidungssysteme in der Migrationspolitik, relativ leicht verständlich geschrieben und das bietet einen guten Überblick über die aktuellen Systeme, die da zum Einsatz kommen. Wir verlinken euch natürlich alles, was wir erwähnt haben, in den Shownotes, dann könnt ihr selbst reinschauen.
Falls ihr noch weitere Hinweise habt, dann schickt sie uns gerne, wir sammeln das, wir nehmen das auf. Ansonsten vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Wir freuen uns, wie ihr wisst, immer über eure Themenvorschläge. Schickt sie an public.engagement@cyber-valley.de und dann freuen wir uns auf euch bei der nächsten Folge.
Bis dann. Tschüss.